findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Hallo Diana.
Hallo Nina, ich grüße dich.
Ja, wie schön, dass du hier bist. Für alle unsere Hörer und Hörerinnen heute, die mit dabei sind. Ich spreche heute mit Diana Jennemann. Und Diana ist Fachlehrerin für Bio und Geschichte an der Karlsruhe-Schule in Frankfurt. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ich freue mich total, dass du gleich gesagt hast, Mann, bei so einem Podcast, da bist du mit dabei und sprichst hier mal mit mir. Denn wir haben zwei so tolle Projekte auf die Beine gestellt, dass ich gedacht habe, das würde sich doch mal anbieten, wenn wir hier auch mal zu sprechen, wie das war, welche Erfahrungen du so hattest, was du so erlebt hast, wie du Schüler und Schülerinnen kennengelernt hast und gleichzeitig auch, wie du das selber, was das mit dir selber auch gemacht hat, so ein Projekt wie Digital School Story tatsächlich auch durchzuführen. Jetzt sind wir hier schon mittendrin und bevor wir da richtig reinsteigen, würde ich gerne auch mit dir gerne anfangen mit den drei Hashtags, die dich am besten persönlich beschreiben würden. Welche wären das denn?
Okay, also Nina, erstmal recht vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich ist das Podcast-Business für mich ganz neu und ich bin ganz gespannt, was jetzt kommt in den nächsten Minuten. Die drei Hashtags ist manchmal so ein bisschen schwierig für mich, das so runterzubrechen und dass mir dann genau das einfällt, was mich am besten beschreibt. Ich versuche es aber einfach mal. Ich denke, ich bin ein ganz humorvoller Mensch, also Humor würde ich dann auf jeden Fall sagen. Ich bin ein offener Mensch, Offenheit vor allen Dingen. Es fällt mir noch so Weiterentwicklung ein, weil das würde das, glaube ich, ganz gut beschreiben, was das Projekt auch mit mir gemacht hat, beziehungsweise warum ich mich auch dazu entschieden habe, bei dir da mitzumachen. Und ja, das waren schon drei. Mir fehlt jetzt noch so Authentizität ein, weil ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Die Frage, spielt man eine Rolle als Lehrer oder ist man genau das, was man auch im Persönlichen so mitbringt?
Das ist eine spannende Frage tatsächlich. Denn ich glaube, das ist was ganz viele beschäftigt. Wie viel Mensch ist man eigentlich in der Rolle als Lehrkraft? Wie weit weg ist man da zwischendurch auch? Oder wie nah lässt man das Ganze an sich ran? Das sind wahrscheinlich schon Themen, die dich auch ganz stark bewegen und betreffen, oder?
Definitiv. Also natürlich bekommt man so in seinem Lehrerwerden, Lehrersein, bekommt man erstmal so einen Stempel aufgesetzt, wie man sein müsste. Man merkt, glaube ich, aber relativ schnell, dass man bei Schülern nur mit dem Authentischen ankommt, weil die, glaube ich, relativ schnell merken, wenn man tatsächlich nur eine Rolle spielt. Von daher muss man schon, die Schüler würden wahrscheinlich eher sagen, echt sein. Und das ist das. Und mit diesem Echtsein kommt man entweder richtig gut an oder eben auch nicht so, aber als Persönlichkeit oder als Mensch. Natürlich ist man nicht davor gefeit, dass manche dann vielleicht nicht so viele Berührungspunkte haben, aber das ist okay. Ja, das ist okay. Natürlich muss man sich dann auch auf einer professionellen Ebene auch begegnen, aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man da nicht irgendwie sich verstellt, eine Rolle spielt, die man dann tatsächlich in der Pause oder fernab des seines Lehrerdaseins gar nicht mehr aufrechterhalten kann.
Ja, finde ich ganz wichtige Dinge und auch ein bisschen Abstand, glaube ich, mit dazu. Das ist ja das, was andere in ihrem Job auch haben, was aber, glaube ich, wenn man auch mit jungen Menschen arbeitet, gar nicht immer ganz so leicht ist oder überhaupt, wenn Menschen immer mit dabei sind, glaube ich, ist diesen Abstand halten und diesen Shift, wo ist man sozusagen auch professionell, wo ist man auch so ein bisschen in der Rolle gefangen, die man hat und wie fiebert man da aber auch gleichzeitig mit und kann natürlich auch mitfühlen, was in Menschen vor sich geht. Ich glaube, das ist echt eine Gratwanderung, die man da auch zwischendurch hinlegt.
Definitiv. Also das, vor allen Dingen merkt man das so im Abitur. Und ich bin jetzt ja auch gerade wieder, ich stehe ja auch kurz wieder vor den schriftlichen Abitursprüfungen und das ist auch immer so ein ganz interessanter Moment, da wo die Schüler letztendlich merken, hey, wir sind in einem Team letztendlich. Wir wissen ja auch nicht, welche Aufgabenformate da kommen und welche Aufgaben da gestellt werden. Und ich versuche euch vorzubereiten, bestmöglichst, auf das, was kommt. Aber was kommt, das weiß ich halt eben auch nicht. Das ist schon... Ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, ne? Dass man das nicht unbedingt als ihr Schüler und wir Lehrer, sondern wir wollen ja ihnen was beibringen und dass man sich dann auch ein Stück weit als Team auch versteht. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was, glaube ich, frühere Generationen so nie gesehen haben. Und was natürlich auch so mitträgt.
Ja, vielleicht auch ganz neue Chancen tatsächlich mit eröffnet, wenn man sich so als Team mit versteht und was man da gemeinsam sozusagen bewirken kann. Und jetzt bist du ja vorhin auch schon mit in das Thema reingesprungen, nämlich auch Weiterbildung und Offenheit. Finde ich ganz, ganz wichtige Dinge, die man, glaube ich, auch braucht, wenn man so ein Projekt mit so einer Methode von Digital School Story wirklich an der Schule anwendet. Und ich glaube auch tatsächlich das, was du auch gesagt hast, nämlich Humor. Denn ich glaube, gerade diese nötige Portion Humor am Anfang, wenn du an das Video denkst, was man ja auch macht, die braucht man, glaube ich, auch, die dazugehört. Und vielleicht kann man damit jetzt auch ganz gut, können wir damit ganz gut einsteigen. Ja. Denn wenn du nochmal daran denkst, dass wenn man auch wie man Schule sozusagen vorher vielleicht verstanden hat und wenn man dann Schule sozusagen auch sieht mit so einer Methodik, wie wir sie auch mitentwickelt haben, was kommt dir damit in Sinn tatsächlich als erstes?
Also so das erste, dieses erste Bild hatte ich letztendlich, man versucht natürlich, oder man sollte es natürlich auch sein, dass man als Lehrkraft ein seriöses Auftreten hat. Und dann kommt ihr, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh, hoppsala. Wenn man da als Lehrkraft so sein eigenes Video produziert und... Ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn dann Schüler auch sagen, oh, ich möchte gar nicht vor der Kamera stehen, weil ich bin eigentlich kein Mensch, der da ein großes Hemmnis hat. Aber dennoch ist es ja, man präsentiert sich ja anders, als wenn man vor einer Klasse steht. Man zeigt von sich mehr. Man macht ja letztendlich schon in diesem ersten Video so ein bisschen Storytelling. Man versucht da, die Schüler gut einzuführen. Und letztendlich, das, was wir ja vorhin hatten, ja, im Team arbeiten, war das ja für mich auch ein komplett neues Feld. Natürlich kannte ich TikTok und natürlich kannte ich oder kenne ich Instagram. Aber ein Video selbst habe ich noch nie produziert und TikTok tatsächlich auch nur passiv. Und von daher war das für mich ein neues Feld und die Frage tatsächlich auch, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz die Jüngste, kriege ich das denn technisch überhaupt alles so hin? Und von daher war das auch für mich ein ganz großes Lernen. Und wenn ich jetzt sage, ja, man arbeitet hier zusammen, also ich glaube, die Kids haben ja noch ganz andere Skills drauf, von denen ich dann letztendlich vorher nichts wusste und davon natürlich auch jetzt profitiert habe. Von daher so dieses erste Video aufnehmen, ganz ehrlich, es hat mir super viel Spaß gemacht. dieses.
Kann aber wahrscheinlich schon, also auch wenn du dir vermutlich Kollegen und Kolleginnen anguckst, schon sein, dass man sagt, oh Gott, wie soll ich das machen und welche Hürde ist da am Anfang? Also sie ist sozusagen doch zu meistern, oder?
Die ist definitiv zu meistern und zwar auch easy zu meistern, weil vieles einfach nur intuitiv ist. Natürlich braucht man eine Idee, aber das verlangen wir ja von unseren Schülern und Schülerinnen ja genauso, dass sie eine Idee haben. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass da, Lehrkräfte da erstmal Berührungs- oder nicht so viele Berührungspunkte haben und oder Ängste haben, das zu starten. Aber ich finde, ja, es geht ums Tun. Mach doch einfach mal, ja. Und selbst wenn das erste Video nicht so dolle wird, ja, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt eigentlich nur gesprochen, aber trotzdem ist es ja erstmal, man nimmt sich auf. Und ich glaube, egal was man da aufgenommen hätte, erstmal wäre das für die Schüler erstmal so, oh, was ist das, ja? Also wenn sie das dann sehen, dass der Lehrer, die Lehrkraft ein Video aufgenommen hat und sich letztendlich ja dann anders damit zeigt. Ich kann nur sagen, man muss das einfach mal ausprobieren und einfach machen. Das, glaube ich, ist das Wichtige dabei.
Was hatte ich damals eigentlich überzeugt zu sagen, du machst bei so einem Projekt mit? Jetzt war das ja tatsächlich, glaube ich, dass der Schulleiter an euch herangetreten ist und gesagt hat, wer hat denn dazu Lust, sowas mitzumachen?
Es sind so zwei Dinge. Nummer eins, ich habe schon des Öfteren mit meinen Schülern und Schülerinnen Erklärvideos gedreht. Letztendlich hatte ich da mal vor 7, 8 Jahren eine Weiterbildung zu dem Thema und ja, letztendlich blieb ich auf diesem Stand auch stehen. Und das hat den Schülern natürlich immer viel Spaß gemacht, aber ich habe halt auch für mich gemerkt, ich brauch auch mal neuen Input. Und da dachte ich mir, dieses Projekt ist halt auch für mich, also ganz egoistisch gesagt, für mich eine gute Möglichkeit, um da mehr Input zu bekommen, beziehungsweise nochmal ein anderes Vorgehen, ja, ganz einfach. Nummer zwei, was mich dazu bewogen hat, da mitzumachen, ist, ich habe das ja mit 2 8. Klassen gemacht und ich habe in einer 8. Klasse gemerkt, die Motivation lässt gerade ein bisschen nach. Das ist aber auch tatsächlich eine Klasse, die ich neu bekommen habe dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie komme ich nicht so gut an die ran. Und ich wusste nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Einfach, dass ich eine neue Lehrkraft war oder weil die sagen, okay, Geschichte ist nicht so meine Sache. Oder ich brauchte irgendetwas, um den Zugang zu den Schülern und Schülerinnen zu bekommen. Und da dachte ich, das ist eine gute Methode. Oder es könnte eine gute Methode sein. Und tatsächlich hat sich das auch bewahrheitet, dass man natürlich ganz anders ins Gespräch kommt. Wie du schon gesagt hast, ich bin halt Fachlehrer für Biologie und Geschichte. Das sind halt beides keine Hauptfächer. Das heißt, meine Stundenanzahl in einer Woche sind relativ begrenzt. Und damit natürlich auch die Zeit, die man hat, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und durch dieses Projekt hat sich eine Tür geöffnet. Und die steht tatsächlich auch noch auf. Und das ist das Gute daran.
Wie war das so, wie du wie war dieser Startschuss dann? Also dein Video, das du aufgenommen hast, das läutet das ja sozusagen ein und ist ja das, was die Schüler und Schülerinnen auch zuerst sehen und hören von so einem Projekt. Mhm. Wie war das tatsächlich? Also wie hast du das erlebt und wie haben deine Schüler und Schülerinnen das wahrgenommen?
Boah, also ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen aufgeregt. Das zu zeigen und ich habe meine Schüler und Schülerinnen, also ich saß letztendlich mit dem Gesicht zu meinen Schülerinnen und Schülerinnen und habe die so ein bisschen beobachtet. Interessant war, gut, in der 8. Klasse, so mitten in der Pubertät, es war dieses, also ich meine herausgelesen zu haben, als erstes so, oh Gott, was kommt jetzt? Was tut sie davon? Und das war vollkommen okay. Und dann aber sie waren sehr, sehr wohlwollend. Also es schlug dann so ein bisschen um. Also erst so ein bisschen so pubertäres Gehabe, hahaha, was ist das und so weiter. Und es schlug dann so um in echtes Interesse und Wertschätzung. Das Video war zu Ende. Das ging ja ungefähr so 90 Sekunden. Und die haben halt, die sind aufgestanden und haben applaudiert. Und das war, da hatte ich ja fast Tränen in den Augen. Weil ich das habe ich nicht erwartet. Ich könnte ja alles passieren, ja. Aber das habe ich nicht erwartet, dass die auch so wertschätzend und wohlwollend damit umgegangen sind. Und das war jetzt das perfekte Intro letztendlich, weil die hatten da, ganz salopp gesagt, dann wirklich Bock drauf, auch das zu machen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie gedacht haben, ich bin jetzt der ganz große YouTube-Star oder sowas, der ganz große TikTok-Star. Ja, also das bin ich natürlich nicht, aber sie hatten anscheinend diese Idee, weil ich halt auch so ein paar Elemente eingebaut habe, die TikTok-Style dann halt auch sind und halt nicht einfach nur vor der Kamera stand. Und das hat mich schon in ein gutes Licht gerückt und es war ein Hype da letztendlich, ja. Also die wollten das dann auf jeden Fall auch machen. Interessant war, dass so viele auf TikTok gar nicht präsent waren. Das habe ich mir, das habe ich anders erwartet. Oder ich habe erwartet, dass viele auch auf TikTok selbst vielleicht, oder der ein oder andere selbst schon mal ein Video vielleicht hochgeladen hat. Das war tatsächlich nicht so. Mhm. Aber das war ja also ein guter Start, um daran weiter anzuknüpfen, daran weiter zu arbeiten.
Ja, das ist ja das, was wir auch so häufig feststellen, dass ganz viele Jugendliche eben TikTok schon kennen und konsumieren, aber eben nicht aktiv sind. Und wir wollen sie auch gar nicht, viele denken ja, wir wollen sie irgendwie in diese aktive Rolle reinschubsen. Nein, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja viel eher auch um dieses Verstehen und tatsächlich auch dieses bewusstere Konsumieren, was man sozusagen hat, sondern einfach da reingehen und wissen, warum mache ich das jetzt oder warum wirken auch bestimmte Elemente so auf mich. Ich glaube, das war auch was man, glaube ich, am Ende mit auch schon ganz gut verstanden hat. Wenn du jetzt nochmal so reingehst, jetzt haben die dein Video gesehen, haben applaudiert, also ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das ist natürlich eines der besten Dinge, die passieren können. Ne? Es gibt, wir hatten auch Lehrkräfte, da haben die Schüler und Schülerinnen natürlich auch gelacht im ersten Moment und danach kam aber dann sozusagen auch der große Respekt mit man hat sich getraut, sowas zu tun. Ja. Und das ist am Ende ja auch das, was sozusagen auch so ein bisschen der Eisbrecher ist in so einem Projekt, dass man plötzlich mit was erlebt, mit dem man vielleicht so in der Form nicht gerechnet hat. Und jetzt war das ja Geschichte. Du sagst ja selber, es gibt welche, die brennen für Geschichte. Es gibt aber auch genügend, die nicht so brennen. Ich hätte mich auch eher zu der Kategorie gezählt, ich brenne nicht so für Geschichte. Ja. Tatsächlich und hätte wahrscheinlich über so ein Projekt plötzlich echt total Spaß gekriegt, sowas doch auch mit anders zu erleben oder auch kennenzulernen. Wie bist du dann da weiter vorgegangen mit der Themenfindung und Gruppenbildung vor allen Dingen auch?
Ja, also es war ja letztendlich das Thema der Französischen Revolution. Letztendlich war das vorgegeben und ich habe dieses Thema halt in verschiedene Unterkategorien gefächert, sodass sie sich letztendlich einwählen könnten. Ich hätte es natürlich auch machen können, dass ich die Gruppen finde, aber das macht, denke ich, bei so einem Projekt macht das keinen Sinn. Also die sollten schon mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen sie gut arbeiten können. Und es war auch immer eine bunte Mischung. Das ist wirklich so reine Mädchen, reine Jungs-Kombis sind. Also die haben sich schon ganz gut ergänzt und ganz gut gearbeitet. Genau, also Gruppenfindung war dann vollkommen ihnen überlassen und auch die Themenfindung letztendlich. Natürlich habe ich ihnen so eine Rahmenstruktur gegeben, aber die konnten sich das Thema dann selbst aussuchen. Und ich habe ihnen auch ganz klar gesagt, ihr habt auch innerhalb eures Unterthemas habt ihr eine Freiheit. Ihr müsst nicht alles das, was ich da so aufgeschrieben habe, ist halt das Themen, die mir natürlich als Geschichtslehrer in den Kopf kommen. Mhm. Aber ihr könnt auch nur bei einem Unterthema bleiben oder etwas anderes wählen. Schaut. Und das Interessante ist halt, dass die versuchen erstmal, dieses Thema ganz umfänglich zu recherchieren und alles, was da steht, reinzubringen, weil sie in dem Glauben sind, okay, wenn ich ein Thema weglasse, dann kriege ich Punktabzug für eine thematische Schwäche oder so. Nein, also kommt, seid frei, macht euch frei davon, von diesen Gedanken, sondern versucht wirklich, euer Oberthema muss natürlich bleiben, aber versucht da eine Herangehensweise zu finden, wie ihr das miteinander mir die Themen in einer Geschichte verpacken könnt. Und tatsächlich war das die große Schwierigkeit für manche Schülerinnen und Schüler, das zu verstehen, was ist denn eigentlich Storytelling? Also viele haben halt gesagt, hey, das ist doch schon Geschichte, das ist doch schon die Geschichte erzählt, warum, was denn noch für eine Geschichte? Dass die da so, dass das so ein bisschen, also die hatten dann so eine Idee von, was war da eigentlich in der Geschichte, aber wie mache ich jetzt da eigentlich meine eigene Geschichte draus? Mhm. Und das war ganz spannend zu sehen, wie sie wirklich erstmal ganz, ganz zaghaft und ganz, ich würde ja fast sagen, die sind da so nach Schema F aus dem Buch vorgegangen, ne? Dass wir das so nacherzählen wollten und gedacht haben, okay, das ist der richtige Weg, das wird sein. Und sich dann kreativ davon eben auch zu lösen. Das war spannend und manche brauchten da tatsächlich so einen kleinen Schubsel. Jetzt versuchen wir mal, wie könnte das aussehen, ja? Dass man sagt, okay, die Geschichte muss nicht immer von dem, in Anführungsstrichen, Sieger gemacht worden sein, ja? Also ich hatte ja so ein paar Gruppen auch, da ging es um Napoleon, ne? Und die das Thema natürlich ganz klassisch aufarbeiten wollten, sondern okay, lass uns das doch mal aus der Sichtweise von der Josephine erklären, was Napoleon da so getrieben hat. Oder von jemand ganz anderem, ja, von irgendeinem Bauern, der das Treiben gesehen hat oder so. Und das ist natürlich so die große Kunst in der Geschichte. Und das ist auch das Schöne an der Geschichte, der Perspektivübernahme oder der Perspektivübertragung, dass man sagt, okay, Geschichte wird nicht immer nur aus der Sicht des der Sieger, in Anführungsstrichen, gemacht oder ja, die es aufgeschrieben haben, sondern wir versuchen mal einen Blick von einer anderen Stelle aus zu nehmen. Das macht ja letztendlich die Multiperspektivität aus. Und das ist ja das Interessante an Geschichte. Und nicht, dass man weiß, wann Napoleon zum Kaiser gekrönt wurde, aber das ist ein Stichpunkt, den man auf Google auch nachlesen kann, sondern macht mal was Eigenes draus. Und das war schön zu sehen, wie das halt so stückchenweise, dass sie dann immer freier geworden sind dann auch in der Herangehensweise.
Mir kommt als erstes die Frage in den Kopf, jetzt hast du das so ein bisschen schon aufgezeigt, dass sie da sehr viel selber gelernt haben auch und sehr viel selber in ihren Gruppen gearbeitet haben. Wie war das für dich als Lehrkraft, plötzlich nicht die permanent aktive Rolle inne zu haben, sondern tatsächlich sich zurückzunehmen ein Stück
schwierig.
Weit?
Also zum Teil schwierig. Also ich habe mich dabei erwischt, wie ich so wie ein kleiner Panther durch die Reihen getapst bin und schauen wollte, wo steht ihr, was braucht ihr und so weiter und so fort. Und dann auch wenn, ich meine, es ist ja letztendlich ein offenes Konzept. Und manche sind dann in meinen Nachbarraum gegangen oder waren woanders in der Schule unterwegs und haben sich da hingesetzt. Ja, dieses, oh Gott, wo sind sie jetzt? Was tun sie jetzt? Es ist auch für die Lehrkraft so ein Loslassen. Und wichtig ist, dass man als Lehrkraft, glaube ich, mit der eine positive Sichtweise auch auf Schülerinnen und Schüler hat, dass man nicht denkt, sofort im Kopf hat, okay, die treiben jetzt bestimmt Unfug oder die machen dies oder das, sondern dass man man hat also ein gutes Gewissen und ein gutes Gefühl dabei, die werden das schon machen. Aber ja, letztendlich war das in den ersten Stunden ein bisschen schwierig für mich, da letztendlich nur die Rolle des Beobachters einzunehmen. Das wurde für mich dann auch besser, dass ich da loslassen konnte und auch gesehen habe, auf was für tolle Ideen die kommen. Ich war natürlich auch immer, ich war immer da und war immer Ansprechpartner. Ich hatte aber zeitweise das Gefühl, auch arbeitslos zu sein. Und ich dachte mir dann aber, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist Das ist alles
genau, vielleicht, vielleicht stecken wir da noch für unsere Zuhörer und Hörerinnen noch ein bisschen den Rahmen ab. Also das Projekt läuft ja in der Schule ab. Die können das bei dir im Klassenraum machen, sie können aber vielleicht auch in den Nebenraum gehen oder auch mal raus in die Pause. Das Gesamt waren auch 18 Stunden, die ihr in dem Projekt sozusagen umfasst habt. Und da gibt es ja diesen Rahmen so ein Stück weit, der so ein bisschen mitsagt, was, wann, wie, wo kommt. Aber das Wie können sie sozusagen in diesem Rahmen selbstständig gestalten. Und das ist das, glaube ich, wo du auch das Gefühl hattest, auf einmal, da kann man gar nicht mehr sagen, das macht man jetzt so, so und so, sondern auf einmal macht das jede Gruppe tatsächlich auch ganz anders für sich. Wenn du jetzt sagst, du bist da reingewachsen und hast diesen Rahmen gehabt, wie sind die mit diesem Rahmen selber auch zurechtgekommen, Schüler und Schülerinnen, in ihrem Zeitfenster damit so frei zu arbeiten?
Ich denke, dass, also ihr habt uns ja gutes Material an die Hand gegeben, sodass man sich da gut orientieren konnte, wann kommt was. Ich denke, so ein, ich hatte erst tatsächlich Bedenken, so erster Dreh, zweiter Dreh, ist das nicht alles zu lang, konnte man das nicht eher doch zusammenfassen. Aber ich glaube, es war wichtig, dass stückchenweise, dass sie stückchenweise auch vorangehen. Es gab natürlich nicht, dass man jetzt denkt, das ist, ich habe diese Kinder 18 Stunden lang nicht gesehen oder wir sind mal aneinander vorbeigelaufen. Nein, überhaupt nicht. Natürlich hatten wir immer in jeder Stunde einen gemeinsamen Anfangspunkt, einen gemeinsamen Endpunkt, dass wir auch immer nochmal zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, was hat denn die Gruppen, die wollten, was habt ihr denn jetzt erreicht? Hä? Und ihr habt ja... und das geht ja auch ganz gut dann auch noch, wenn die agilen Methoden eingeführt wurden, also das Kanban-Board und die Retro-Perspektive und so weiter, dass man da immer gut nochmal eine Basis hat, um zurückzukehren, um innezuhalten. Genau, also ich sage so, das Aufwühlendste war, glaube ich, so Themenverteilung, Gruppenfindung. In der Recherche waren sie sich, da habe ich immer ein paar Sachen vorgegeben, aber da waren sie letztendlich auch zum Teil, dass sie da Internetrecherche betreiben konnten, sich selbst überlassen. Wie gesagt, dieses Storyline finden, roter Faden finden, die Geschichte finden, da haben wir tatsächlich viel im Klassenverband dann auch nochmal gesprochen, weil es weil es für die Kids dann schwierig war, wie ich soll meine eigene Geschichte in der Geschichte machen, wie soll denn das funktionieren, dass wir da gemeinsam einfach gebrainstormt haben, was könnte dann das sein, was steckt denn da so dahinter. Aber die sind generell, wenn man das für die transparent macht, diese Terminabfolge, wann kommt was, auch nochmal klar macht, okay, der erste Dreh, der muss nicht perfekt sein. Das war halt auch, und ja, obwohl es transparent war, kommen dann natürlich viele, oh Gott, aber wir haben das und das noch nicht, unser Video ist viel zu lang, unser Video ist 6 Minuten lang, ist das okay? Nein, es ist nicht okay, wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir das anders hin. Wir haben noch einen zweiten Dreh, ist alles gut, wir haben auch noch einen dritten Dreh. Dass man das immer noch mal so mantraartig auch nochmal wiederholt, es ist alles in Ordnung. Und das ist auch das, was es ausmacht. Wir wollen einen Eyecatcher haben. Wir wollen, dass ihr da eine gute, fesselnde Geschichte erzählt. Und wie kriegen wir das hin? Und dass man das dann so stückchenweise, wie so ein Puzzle ineinander fügt. Und das war eigentlich das Schöne daran, dass man das wirklich so stückweise gemacht hat. Ich glaube, um auch nochmal auf diese Rahmenbedingungen zu sprechen zu kommen, was einige Lehrer und Lehrerinnen abhalten könnte, dieses Projekt halt umzusetzen, ist diese relativ lange Zeitdauer. Du hast ja selbst davon gesprochen gerade, es sind halt 18 Unterrichtsstunden und ich arbeite an einem G8-Gymnasium und tatsächlich musste ich da gut gucken, wo kriege ich das rein, wo kann ich so viel Zeit auch rausnehmen, ja für eine Thematik, die ja normalerweise nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Letztendlich liegt aber das
das große Plus an dieser Methode ja nicht nur daran, die Kinder recherchieren ein Thema und machen da ihre kreative Idee daraus, sondern liegt ja natürlich auch ganz klar in diesen agilen Methoden, die dann noch dazukommen, die man ja dann so ganz spielerisch erlernt. Und ganz ehrlich, Nina, ich nutze die auch jetzt noch danach.
Cool.
Ja.
So soll es sein.
Ja, tatsächlich. Ich habe mir gerade dieses Kanban-Board, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste die Schüler oder manche Gruppen so ein bisschen ab und zu mal triezen. Hier, guckt mal, ihr habt euer Kanban-Board, schaut da noch mal drauf. Ich wollte nicht, dass das einfach so Mittel zum Zweck wird und die sollten da schon damit arbeiten. Und man hat halt so gemerkt, mit diesen Methoden, wenn man das nicht regelmäßig macht, dann werden die nur so Mittel zum Zweck, weil sie es mal machen müssen. Mhm. Ja? Sondern man muss das so ein bisschen einbauen. Und tatsächlich habe ich mir jetzt große Sticker bestellt. Da ist das Kanban-Board letztendlich drauf. Und die klebe ich in die Hefter der Schüler ein, um letztendlich auch zu gucken, also langfristig, wo steht ihr denn? Was kann man tun, um bestimmte Sachen zu erreichen? Das muss ja nicht unbedingt das Kanban-Board sein. Da gibt es ja ganz vielfältige Methoden. Aber ich denke, es ist halt immer wichtig, dass man das einfach weiterführt und dass die Kids auch merken, das ist eine gute Methode, um an sich zu arbeiten, um zu gucken, was ist da jetzt eigentlich Status quo und wo möchte ich eigentlich hin und wie könnte ich das erreichen? Und wer könnte mir dabei helfen?
Und ich finde, da sagst du eben auch was Spannendes, weil es ist ja eben nicht nur darauf der Fokus auf dem, dass man das jetzt einmalig macht, sondern es geht ja darum, damit eigentlich fürs Leben zu lernen. Ne? Das sind Dinge, so wie du jetzt auch gesagt hast, du baust es plötzlich da mal wo ganz anders ein oder hast plötzlich auch einen Gedanken, weil du natürlich weißt, welche Wirkung kannst du erzielen, wenn du was einsetzt, was du jetzt gerade in so einem langen Projekt mitgemacht hast. Das hilft ja sozusagen auch für ganz andere Dinge, um sie einfach ein Stück weit anders anzugehen, als du es vielleicht bisher gemacht hast.
Definitiv. Also letztendlich muss man da, glaube ich, wer das mal gemacht hat, auch so ein bisschen als Multiplikator in der Schule auftreten, dass man sagt, okay, ich habe in dieser Klasse das gemacht und wie ich dir gesagt habe, ich bin nur 2 Wochenstunden da drin, dass man das den anderen Lehrern der Klasse auch mitteilt und dass die das vielleicht eventuell auch probieren oder einfach nur wissen, dass es das gibt und dass man sich dann eben die Zeit auch dafür nimmt, weil das kommt, wie gesagt, ab und an oder nicht nur ab und an, um ehrlich zu sein, oft relativ zu wenig an, dass man diese Retro-Perspektiven auch wählt, um das zu schauen, was kann man eigentlich und was müsste man noch tun, um die Ziele zu erreichen, die man so hat.
Ja. Genau, und sozusagen auch Dinge dann sozusagen für die Zukunft auch besser planen zu können. Ne?
Definitiv.
Das ist ja, glaube ich, das, was eben sonst in Projekten doch wenig stattfinden kann, weil so eine Projektarbeit einfach so schnell abgeschlossen ist. Und dann ist sie durch, ohne dass man sozusagen die Möglichkeit hat, Dinge nochmal in dem gleichen Projekt zu verändern. Und das ist ja was uns ganz besonders wichtig war, dass man sozusagen daran arbeiten kann und sich auch als Gruppe verändern und wachsen kann über den Prozess.
Definitiv. Also ich finde halt Lernen oder generell Bildung hat ja auch ganz viel mit Muße zu tun. Und Muße erfordert natürlich immer Zeit. Und im normalen Unterrichtsgeschehen kommt das einfach viel zu kurz. Dann hakt man Themen ab, ohne da nochmal eine Draufsicht zu haben, was habe ich denn jetzt eigentlich gelernt? Natürlich sollte es immer so sein. Aber so rein praktisch gelingt das nicht immer. Und das ist halt eine gute Methode, um da mal wirklich so tief einzudringen, was macht es auch mit mir selbst, dieses Thema, was aber auch natürlich die ganzen sozialen Aspekte, welche Rolle habe ich eigentlich in einer Gruppe, welchen Stand habe ich in einer Gruppe, dass auch Zusammenarbeit sehr gut tut, und gewinnbringend ist für die Kids.
Und wie hast du genau, kannst du nochmal vielleicht drauf eingehen, wie hast du diese Zusammenarbeit in den Gruppen so erlebt? Also war das immer ganz reibungsfrei, gab es aber auch Reibungsmomente, gab es auch Dinge, wo sich die Gruppen sozusagen nochmal ein Stück weit mit ihren Rollen auch nochmal, ja, vielleicht Rollen getauscht haben sogar. Wie hast du das wahrgenommen von außen?
Das, was wirklich schön war, ist, dass sie oft selbstregulierend waren und vor allen Dingen in den Situationen, wenn wir die Retrospektivarbeit gemacht haben oder diese Feedbackarbeit gemacht haben. Diese Methoden, die ihr da auf eurer Homepage habt, mit jeder schreibt erstmal Post-its und dann draufgeklebt und letztendlich kann sich dann keiner mehr entziehen, weil ansonsten hätte man ja, wenn man sofort ins Gespräch geht, dass man, weiß ich nicht, irgendeine Sache hat nicht gut geklappt und man findet dafür einen Schuldigen, dass man sofort eine Schuldzuweisung hat. Und das hat tatsächlich so nicht stattgefunden, sondern es ging, sie waren im Gespräch und haben tatsächlich auch geschaut, wie kommen wir da weg. Natürlich gab es auch ein Angezicker, ne? Dass man gesagt hat, dass viele Ideen aufeinander geprasselt sind. Mitunter war das dann natürlich ein Learning by Doing, ja? Dass ich gesagt habe, okay, ihr habt jetzt hier zwei unterschiedliche Meinungen, probiert es doch einfach mal aus, welche für euch besser funktioniert. Und das war gerade so beim ersten und beim zweiten Dreh war das dann interessant, beziehungsweise dann unsere QA-Session mit dem Creator, als es dann klar war, okay, bestimmte Sachen funktionieren einfach nicht. Dann lasst uns doch mal auf die andere Idee kommen. Und das war dann schön zu sehen, dass das funktioniert hat. Natürlich hatte man dann auch solche Schwierigkeiten, dass einer sich vielleicht in der Gruppe total zurückgezogen hat. Ja? Oder dass wir sagen, okay, ich möchte gar nicht vor die Kamera. Ne? Und wie gestalten wir solche Videos, wenn keiner vor die Kamera möchte? Ist es okay, wenn keiner vor die Kamera geht? Und es war natürlich dann okay. Ich muss sagen, ich musste wenig Eigenleistung betreiben, um sie dann wieder ins Team zu holen. Sondern die haben viel tatsächlich selbst gemacht. Und das ist ja das Wichtige, selber so einen Aha-Effekt zu haben und zu entscheiden, was klappt gut und was klappt nicht gut. Zeitlicher Komponente war halt immer auch ein Thema. Dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt zu viel Zeit verplempert, einfach nur, also verplempert in Anführungsstrichen, ne, um wild Brainstorming zu machen, aber wir sind nicht zu einem Punkt gekommen. Und manche Gruppen brauchten tatsächlich auch so ein bisschen Zeitdruck, um ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis zu haben.
Aber es ist auch spannend, dann eben zu sehen, wie unterschiedlich sie sein können. Und gerade wenn man sagt, das ist auch das erste Mal, dass so eine Klasse so arbeitet, dann ist es natürlich, also finde ich ganz normal, dass da Reibungspunkte gibt und auch vielleicht mehr als vorher, aber man sich dann eben doch zurechtruckelt. Und wenn wir gerade an die Q&A-Session denken, es hatten alle was abgegeben. Also das war ja das tatsächlich doch Spannende auch dabei, dass egal wie es hakelt in einer Gruppe, die Gruppe dann doch zu den entsprechenden Punkten, wann man liefert, doch geliefert hat.
Ja.
Und es natürlich auch einen ganz spannenden Austausch gab mit dem Creator, der ja bei euch auch mit dabei war. Und vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
Sehr gerne.
Wie war das tatsächlich? Wie hast du das als Lehrkraft wahrgenommen?
Ich fand das unglaublich gewinnbringend, weil letztendlich in der Schulsituation haben die Kids nur mein Feedback. Und ich habe ja letztendlich gesagt, okay, ich bin für das Fachliche verantwortlich, ich kann euch dahingehend unterstützen, aber die Umsetzung des Videos, das bewertet oder gibt euch jemand anderes eine Rückmeldung. Und das war ganz spannend zu sehen, wie die Kids letztendlich ihren Fokus dann auch von mir, was sie gedacht haben, was ich erwarte, letztendlich auf jemand anderen produzieren. Diese Ich kann mich, jetzt wird es so ein bisschen anekdotenhaft, aber ich hoffe, das ist okay. Ich kann mich an eine Gruppe erinnern, die tatsächlich relativ wenig hatte. Ihr Video bestand aus ganz vielen Schwarzphasen, wo nichts passiert ist. Und das war tatsächlich auch eine Gruppe, die während der Stunden vorher es etwas schwieriger hatte, reinzukommen, sich zu fokussieren, zu konzentrieren auf den Inhalt, sondern wo das, sie konnten natürlich mit ihren Handys innerhalb der, des Unterrichts natürlich auch hantieren, aber wo ich auch immer so ein paar kleine Fragezeichen hatte, arbeiten die denn jetzt konkret an dem Thema oder schauen die sich jetzt einfach irgendwelche TikTok-Videos an? Interessant war, dass sie ab dem Moment, der Creator tritt auf und gibt ein Feedback zu ihrem Video und sie, letztendlich haben sie ja gesehen, das ist qualitativ schon, waren da Welten dazwischen, zwischen dem, was sie abgegeben haben und was ihre, was die anderen Gruppen abgegeben haben, dass das so der Status für sie war. Wir müssen an unserer Arbeitsweise etwas ändern. Und das haben sie ja dann auch geändert und sind dann auch mehr in das Spiel, also in das, wir spielen mehr, wir recherchieren mehr, wir brauchen einfach mehr an Inhalt. Und dieses Feedback war wirklich ganz, ganz wichtig. Wie ich vorhin schon gesagt habe, manche Gruppen waren ja sehr klassisch unterwegs, dass sie sich kaum was getraut haben. Und durch dieses Feedback des Creators, wo man gesagt hat, okay, ihr müsst schneller zu etwas kommen. Ihr müsst schauen, dass ihr ein gutes Intro habt, was den Zuschauer sofort packt. Ihr müsst es an der Stelle vielleicht noch die eine oder andere Aktion einbauen. Nicht so viel erzählen, sondern dass es zu langatmig wird. Und das wird für die Kids nochmal ganz doll wichtig. Und das war letztendlich dann auch unser Credo in den nächsten Stunden, dass wir gesagt haben, denkt bitte daran. Ihr sollt in den ersten paar Sekunden, sollt ihr euren Zuschauer davon überzeugen, dass dieses Video anschauenswert ist. Und das kriegt ihr nicht mit irgendwas Langweiligen und heute erzähle ich euch über, sondern macht es mit einer spannenden Frage oder mit einer ganz spannenden Aussage. Und das war tatsächlich auch für die so Anhaltspunkt. Ja, diese Frage, okay, würdest du selbst dir dein Video bis zum Ende angucken? Das hat die Kids gecatcht und nach dieser Maxime sind sie dann auch letztendlich dann vorgegangen, um es zu überarbeiten. Und das war ja auch ganz wichtig und interessant. Also man merkt halt, oder ich habe halt auch gemerkt, dass einige Schülerinnen nach dieser Q&A-Session versucht haben, alles umzusetzen, was der Creator gesagt hat.
Marius war ja bei euch gewesen, ne?
Genau, und die ja. Sam, ne? Genau, ja. Marius und Sam. Und für mich war es immer wichtig zu sagen, okay, ihr müsst nicht alles umsetzen. Ihr schaut bitte, was passt für euch. Und natürlich ist es der Blick eines jemanden, der das gut kann. Aber ich finde es auch immer dann schwierig, alles ungefiltert dann einzubauen, nur weil das jemand gesagt hat. Tipps sind immer wichtig und Kritik ist immer wichtig. Aber für mich war es auch immer wichtig zu schauen, was könnt ihr davon wirklich mitnehmen und seht ihr das auch ein? Und von daher habe ich dann auch letztendlich mit jeder Gruppe nochmal eine eigene kleine Session gemacht, wo wir darüber gesprochen haben. Kommt denn diese Kritik bei euch an? Was könntet ihr vorstellen? Was könnt ihr umsetzen? Und was macht für euch weniger Sinn? Oder warum habt ihr denn Sachen so gemacht, wie ihr es gemacht habt? Was wolltet ihr erreichen? Und das war auch nochmal super gewinnbringend, dass man das Gespräch dann hatte nach der QA-Session. Dass sie auch gemerkt haben, okay, wir sind jetzt letztendlich zwei, ja, die in Anführungsstrichen bewerten. Obwohl ich das in diesem Zusammenhang wirklich, muss ich ganz ehrlich auch sagen, auch immer so schwierig finde, das dann zu bewerten. Das waren nochmal so zwei Sichtweisen. Und es war gut, meine Rolle auch abzugeben an den Creator.
Ja, das glaube ich. Lass uns mal da reingehen. Was war denn so am Anfang eigentlich der Gedanke, wie du gehört hast, da tauchen irgendwie in so einem Projekt Influencer tatsächlich auf? Was hast du am Anfang selber, also in welche Rollen oder Klischees rutscht man da selber so ein Stück weit ab? Und erlebt das dann aber und denkt danach vielleicht ganz anders drüber. War das bei dir so oder warst du da gleich ganz offen dafür?
Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich habe mit diesem, also TikTok und so weiter, hatte ich vorher recht wenig am Hut. Mhm. Natürlich hat man da ein bestimmtes Bild im Kopf, ne? Der Selbstvermarktung und der Effekthascherei. Ich war gespannt auf denjenigen, der da kommt und wofür der steht und ob das halt mit den Klassen passt. Mhm. Gibt, finde ich, halt Influencer, wo das Thema nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich so eine reine Effekthascherei. Und davor hatte ich ein bisschen Sorge, dass man zu sehr vom, ja, letztendlich, es ist ein Geschichtsthema, ne? Dass es zu viel um das draußen rum geht, ne? Wie baue ich da vielleicht noch ein Emoji ein und einen Blitz und keine Ahnung was, dass das Thema verloren geht, tatsächlich. Und von daher hatte ich kleine Fragezeichen. Also ich war da eigentlich doch letztendlich guten Mutes, dass das alles irgendwie wird. Letztendlich war während der QA-Session und dieses Feedback, das wir bekommen haben, war positiv. Also es gab natürlich auch Gruppen, die viel auf Effekte gesetzt haben und nicht so viel auf Inhalt. Und da war es nochmal richtig und wichtig, dass der Creator auch gesagt hat, oh, passt auf, euer Thema geht euch flöten. Mhm. Es ist zu viel daneben. Und mein Blick auf Influencer generell ist halt, also ich sehe es jetzt natürlich, was für Arbeit dahinter steckt, dass man sich nicht einfach vor eine Kamera setzt und das Licht an möglichst gut, dass man gut möglichst gut ausgeleuchtet ist und dann einfach mal drauf loserzählt, sondern dass es auch Arbeit ist zu schneiden und wie gesagt den Fokus, und das ist ja das Wichtige und es war ja auch letztendlich ein Lerneffekt für die Kids, man muss sich fokussieren auf Blitzlichter, ja, dass man das Wesentliche auch rüberbringt. Und das war auch natürlich so schwer für die, jetzt so runterzubrechen. Aber ja, dass da ja natürlich Arbeit auch dahinter steckt, um zu schauen, wie kommt man gut an und wofür steht man, dass man eben auch seine Persönlichkeit damit reinbringt.
Ja, spannend, wie du das jetzt auch nochmal beschrieben hast. Wie war das dann sozusagen nach dem Überarbeiten? Und jetzt war das, also es gibt ja ganz viele Lehrkräfte, die auch Angst haben, wenn man sowas mit Externen jetzt auch macht. Jetzt war das ja auch sozusagen unternehmensgefördert. Die Conti war ja da auch mit dabei und hat sozusagen das mit gefördert, dass ihr sozusagen das machen konntet. War das was du selber als störend erlebt hast? Weil genau das sind ja häufig auch so Momente, wo Schulen sagen, wollen wir gar nicht so jemand extern da mit dabei haben. War das so oder wie hast du das selber erlebt und empfunden?
Für mich, habe ich natürlich einen Gedanken darin verschwendet, was ist das Ziel eigentlich dieses Projektes? Und ich denke, da sollte man schon natürlich als Schule einen Gedanken dran verschwenden. Ich hatte aber nie das Gefühl einer Einflussnahme oder dass das irgendwie Überhand nimmt. Also die Arbeit der Schüler stand immer im Fokus und im Zentrum. Und letztendlich war es, also für mich war das generell ein an die Hand nehmen. Weil dieses Projekt hätte ich ja ohne euch so nie durchführen können. Ja, generell für die Schüler, glaube ich, auch eine Perspektiverweiterung. Wenngleich ich natürlich nicht glaube, dass ein Achtklässler da schon den Blick auf das, was kommt halt nach dem Abitur oder nach dem Abschluss, dass sie diesen Blick schon haben. Und tatsächlich, das habe ich auch gelernt. Also ich bin ja noch zu einer Zeit groß geworden, wo man, was weiß ich, wenn man sich beworben hat irgendwo, dass man das noch mit einer A4-Mappe getan hat. Aber auch dieser Blick, ja, das ist halt immer dahin, da auch reingeht, dass man, dass viele Firmen sich vielleicht, dass man dann eine Videobewerbung hinschickt. Diesen Blick hatte ich gar nicht dafür. Und das ist, glaube ich, auch nochmal gut, wenn die Kids das an die Hand bekommen, dass es auch geht auf diese Art und Weise und dass sie dann nicht im Regen stehen gelassen werden, sondern dass sie eine Idee haben, wie könnte man das gut umsetzen, kreativ umsetzen.
Mhm. Ja. Ja, also ganz spannend, dass sich da sozusagen auch auf deiner Seite auch nochmal mit viel entwickelt hat, auch wo man einen anderen Blick nochmal für bekommen hat. Und das fand ich eben auch oder finde ich immer so spannend an dem Projekt selber auch, weil keine Klasse ist gleich. Mhm. Also ich kann nirgendwo sagen, dass es uns genau so begegnet, außer dass es vielleicht so in den Videos Überschneidungen gibt, wo man sozusagen mit lernen kann oder was regelmäßig passiert, was Schüler und Schülerinnen, welche Schwierigkeiten die da haben. Aber tatsächlich auch von den Verhaltensweisen und so ist nie eine Klasse gleich. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, auch wie sich Schüler und Schülerinnen, finde ich, über so einen Projektzeitraum tatsächlich auch mit entwickeln und das sozusagen auch von dir jetzt nochmal ein Stück weit einfangen zu können, das fand ich total spannend. Hm. Und ich würde gerne mit dir nochmal reingehen, nämlich einerseits in das Thema Zukunft der Schule. Wie siehst du denn oder wie erlebst du denn Schule jetzt? Hast du ja einerseits Geschichte, aber auch Bio sozusagen, in dem du drin bist. Du erlebst ganz viele Schüler und Schülerinnen, du erlebst auch viele Lehrkräfte. Was braucht Schule der Zukunft für dich eigentlich ein Stück weit mehr? Braucht so eine Öffnung, damit solche Methoden auch mit Platz haben und man das langfristig woanders auch mit anwenden kann?
Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich sehe natürlich, natürlich muss eine Schule auch in diese Richtung gehen, sich da zu öffnen, die digitale Welt mehr zu erforschen. Vor allen Dingen, was das Thema angeht von Fake News und wie erkennt man das. Also Informationsbeschaffung ist ja, hat ja einen ganz anderen Stellenwert als noch vor 20, 30 Jahren, als man die Information aus Büchern genommen hat. Das heißt, die Informationsbeschaffung ist ja heutzutage letztendlich kein großes Problem mehr, aber sicherlich zu schauen, welche Informationen sind verlässlich. Und ich denke, da muss Medienbildung hingehen, dass man das noch mehr integriert. Und da ist natürlich auch Digital School Story ein guter, bietet einen guten Weg dorthin. Weil man sich also zum Beispiel auch über das Thema, einige Gruppen haben sich darüber auch informiert, über Datenschutz und so weiter. Oder was kann man eigentlich nehmen, was ist, also welche Bilder kann man nehmen oder welche Audios kann man nehmen. Dass das nochmal ganz wichtiger Aspekt ist. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, dass die Basics nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Ja? Also das ganz normale Lesen, Texte verstehen, Schreiben, ist, also die Basics, die müssen natürlich auch weiterhin Bestand haben. Ich halte tatsächlich nichts von irgendwelchen Laptop-Klassen, weil ich sage mir immer, Kids, ich möchte, dass ihr schreibt und zwar mit der Hand und nicht irgendwas eintippt. Ich denke, dass man da so eine gute Balance finden muss. Und da sollte es letztendlich auch hingehen. Wie gesagt, Informationsbeschaffung. Ich bin sowieso kein Geschichtslehrer, der ganz viele Daten, dieser klassische Geschichtsunterricht, dass man so Daten abfragt, weil, wie ich gesagt habe, diese Informationen sind letztendlich schnell zu besorgen, sondern dass man mit den Daten umgehen kann.
Wenn du jetzt nochmal zurückguckst bei dir, ich würde gerne nochmal in deine eigene Vergangenheit reinschlüpfen. Was fällt dir ein, wenn du in deine Schulzeit denkst? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Oh. Ja, tatsächlich kommt mir in den Sinn, dass ich nicht so viel behalten habe von meiner eigenen Schulzeit. Ich habe immer so das klassische Beispiel, wenn ich an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke, meine damalige Lehrerin wird mir verzeihen, denke ich an ein Arbeitsblatt, was in,
in einer Größe, die das menschliche Auge kaum mehr wahrnehmen kann, Quellen abgedruckt hat, die man lesen sollte. Und es war letztendlich eine Abschreibübung. Das bedeutet, letztendlich war es ein irgendetwas zwischen, wir lesen Texte und wir lernen das, was wir da haben, auswendig. Und wie gesagt, das, was davon behalten, also ich wäre nie Geschichtslehrer geworden, wenn ich mich an den Geschichtsunterricht meiner Schulzeit orientiert hätte. Eher bleibt da so Erlebnisse bleiben dann übrig, wenn man mal wirklich ein spannendes Projekt gemacht hat. Der halt irgendein Projekt, was halt fernab war von dem vom Anführungszeichen normalen Unterricht von der Tafel abschreiben. Ich sage nicht, dass es auch nicht wichtig ist, dass man Zusammenfassung hat, aber kreativer Umgang mit Inhalten fördert ja nochmal eine andere Art des Verknüpfens im Gehirn. Da komme ich vielleicht als Biolehrer dann eher drauf. Aber wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, wie Lernen funktioniert, dann weiß man ja, man braucht einfach unterschiedliche Zugänge. Und in meiner Schulzeit hatte ich, glaube ich, diese Zugänge viel zu wenig.
Was waren, darf ich noch eine persönliche Frage
Natürlich.
Stellen? Nämlich, wolltest du immer schon Lehrerin werden oder wie kam der Wunsch so speziell, dass du gesagt hast, du gehst nachher selber dahin und wirst Lehrerin? Und was wolltest du verändern in meiner Schule?
Tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals nicht Lehrerin werden wollte. Also Echt? wenn ich so als in meine Kindheit mich zurückerinnere, habe ich tatsächlich viel mit meinen Freundinnen Schule gespielt. Zum Leidwesen meiner Freundin. Aber dieser Gedanke, Lehrerin zu werden, der war eigentlich immer da, wenngleich ich nach dem Abitur auch kurzzeitig mal auf Abwägen war, weil dieser Gedanke so präsent war. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte phasenweise war ich keine gute Schülerin, weil es heißt ja immer, wenn man Lehrer werden möchte, dann muss man immer ganz tolle Noten haben. Und das hat mich zeitweise geprägt, sodass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, vielleicht kann ich das gar nicht, vielleicht schaffe ich das gar nicht. Und ist das überhaupt das Richtige für mich? Also ich bin dann erstmal auf Abwege gekommen und habe erstmal was anderes angefangen zu studieren. Und dann nach einem halben Jahr wusste ich aber, das war eine wichtige Zeit für mich, wusste ich, es gibt nur diesen einen Weg und das würde mich glücklich machen, Menschen zu begleiten, etwas zu lernen. Ich muss aber zugeben, natürlich war dieses Konstrukt des, da steht jemand vorne und ich lerne, also ich bringe das den anderen bei. Das hat mich natürlich lange begleitet und während des Studiums war dieser Gedanke halt immer präsent. Natürlich muss man eine Lehrerrolle haben. Da kommen wir ja letztendlich zu dem Thema der Authentizität von vorhin. Das hat mich auch eine ganze Zeit lang getragen. Aber man merkt halt, wenn man dann in die Praxis einstellt, dass manches dann so nicht mehr funktioniert und dass es halt auch immer etwas Gegenseitiges ist. Und ich finde das halt spannend, sich dann gegenseitig zu befruchten, sage ich jetzt mal. Wie du schon gesagt hast, jede Klasse ist anders und es ist für mich einfach spannend zu sehen, wie man mit dem gleichen Unterrichtsinhalt, also mit dem gleichen Thema, so ganz unterschiedliche, ja, wie soll ich das jetzt sagen, so ganz unterschiedliche Outputs
Ergebnisse,
bekommt.
Ja, Ergebnisse,
ja, Ergebnisse bekommt und dass man auch dann sagen kann, das ist alles richtig und alles okay soweit. Ne? Das macht mich auch, ich muss sagen, ich bin eine sehr glückliche Lehrerin. Also ich fühle mich in meinem Beruf sehr, sehr wohl, natürlich mit allen Unwägbarkeiten. Das ist auch nicht alles perfekt. Aber vor Schülern und Schülerinnen zu stehen, die zu begleiten und auch zu sehen, welche Wege die nehmen können, ist ganz, ganz spannend und sehr erfüllend für mich.
Oh, Mensch, das hat richtig gut getan, mit dir zu sprechen, tatsächlich. Und die Zeit ist auch verflogen. Das machen wir wieder. Und ich bin sehr gespannt, wie Digital School Story bei euch an der Schule noch weiter bleibt und welche Erfahrungen andere Lehrkräfte damit sammeln. Ob
Ja.
du das dann irgendwann auch noch mal machst und welche Erfahrungen du da dann hast dabei. Da bin ich total gespannt drauf und freue mich sehr, wenn wir da in Kontakt bleiben. Und sag vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, liebe Nina, ich kann mich auch nochmal bedanken. Das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gebracht und ganz viel für meinen Unterricht auch getan. Vor allen Dingen auch, dass Schüler irgendwie im Moment ein ganz anderes Standing haben und das bringt den Unterricht jetzt auch nachfolgenden. Also sehr nachhaltig letztendlich das Projekt. Und ja, danke, danke nochmal, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch. Und ich werde auf jeden Fall gerne nochmal dieses Projekt durchführen und stehe natürlich auch noch mit den Lehrkräften in Kontakt, die jetzt das Projekt ja auch erst starten an meiner Schule und bin da auch ganz gespannt, welche Erfahrungen die sammeln.
Dann ist doch zumindest dafür gesorgt, dass wir in Kontakt bleiben
Auf jeden
und
Fall, Nina.
wir machen das wieder, auch mit einer zweiten Lunchbox.
Okay,
Danke.
super. Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.